der Klassikerklärer. Sinfonien, Konzerte und Opern verstehen. Ein Rondo-Podcast mit Dariusz Szymański.
Das ist nicht Mendelssohn, meine Damen und Herren, das ist Strawinski. Petruschka. Haben wir schon mal hier drangenommen? Eine sehr schlanke, elegante Musik, eine sehr jugendliche Musik. Achten Sie jetzt auf diese Rufe. Hey, komm mit, nach vorne. Ja, und als wir diese Petruschka mal hier drangenommen haben in eine Podcast-Folge, dann habe ich das Stück sofort mit Mendelssohns Vierter verglichen, weil ich Ihnen zeigen wollte, dass wir zu Beginn der Moderne im 20. Jahrhundert und zu Beginn der Romantik im 19. Jahrhundert, also in so bis 1850, sage ich mal, einen ähnlichen, optimistischen, nach vorne strebenden Ton haben, einen jugendlichen Ton, einen Ton, der uns sagt, hey, kommt nach vorne, seid bereit. Schauen Sie mal, bei Mendelssohns Vierter klingt der Ton so. Komm mit, komm mit. Eine ganz schlanke Musik, elegante Musik. Ja, dieser Ton ist typisch für den Beginn des 19. Jahrhunderts oder erstmal für die erste Hälfte des 19. Jahrhunderts. Wir haben jetzt kürzlich hier die vierte Sinfonie von Schumann drangenommen. Da haben Sie diesen Ton auch, zum Beispiel im letzten Satz. Ich spiele es Ihnen mal an, diesen jugendlichen Ton. Man sollte für so einen Ton so ein bisschen die Ohren schärfen, das werden Sie immer wieder im frühen 19. Jahrhundert wiedererkennen. Hier bei Schumann hat man auch gehört, das ist auch ein bisschen ein revolutionärer Ton. Die erste Hälfte des 19. Jahrhunderts bestand aus ganz vielen Revolutionen. Es wurden immer wieder irgendwelche Revolutionen gezündet in Europa. Und die Leute waren alle unglaublich politisiert. Sie glaubten an die Zukunft. Sie wollten eine neue Zukunft aufbauen. Ja, dann kam die Revolution von 1848. Das war dann die große Revolution, die gescheitert ist. Und in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts wurden die Leute immer reicher, 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 aber gleichzeitig immer resignativer. Die Musik wurde immer größer, spektakulärer, schwerer, immer mehr zur Denkmalkunst. Aber wenn man sozusagen hier in der frühromantischen Musik immer das Gefühl hat, wir sind dauernd im Frühling, hat man im späten 19. Jahrhundert, ich sage jetzt mal bei Rachmaninow, bei Brahms, bei Tschaikowski häufig das Gefühl, es ist irgendwie ständiges Novemberwetter. Aber wir sind, wie gesagt, in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts bei Mendelssohn. Und Mendelssohns Vierte Sinfonie ist ein unglaubliches Meisterwerk. Ich persönlich finde, das ist eine der vollendetsten Sinfonien, die hier komponiert wurden, und es macht mir sehr viel Spaß, sie Ihnen vorzustellen. Wir hören kurz mal in das erste Thema hinein und ich zähle so ein bisschen mit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 1, 2, 1, 1, 1, 1, 1, 2, 1, 2, 1. Ja, da haben wir gehört, wie schön er hier mit Verdichtungen arbeitet. Wir hatten sowas schon mal bei Beethoven gehabt. Richtig gut komponiert. Also die Melodie, die fliegt geradezu wie so ein Flugzeug und landet dann auf die Schlusskadenz, auf den Schlusspunkt der Melodie. Erstmal 8, dann irgendwann 4, dann 2, dann 1, dann noch vor der Landung eine kleine winzige Verdichtung, 2 und 1. Wir machen das nochmal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 1, 2, 1, 1, 1, 1, 1, 2, 1, 2, 1. Und da ist man gelandet, ne? Perfekt, das ist einfach die Mendelssohnsche Perfektion, wunderbar. Und das, was ich hier auch mitkriege und was ganz typisch ist für die frühen Sinfonien, das schnelle Tempo. Man kann sagen, dass die Musik, die sinfonische Musik, im 19. Jahrhundert mit der Zeit immer langsamer wird, immer getragener wird. Also diese Art von Tempi, die haben sie bei Mendelssohn, die haben sie bei Schumann, die haben sie bei Schubert, aber die werden sie dann später nicht mehr bei Bruckner haben. Da ist es viel langsamer im ersten Satz jedenfalls. Und sie werden sowas auch nicht bei Brahms haben, diese schnellen Anfangstempi. Das hat etwas mit der Jugendlichkeit dieser Musik zu tun. Was uns vielleicht auch hilft, ist, so ein bisschen in die Mode zu gucken. Wenn Sie sich die erste Hälfte des 19. Jahrhunderts anschauen, werden Sie merken, dass die Männer früher alle keinen Vollbart getragen haben. Vielleicht einen Schnauzer oder sie waren sämtlich bartlos. Sie wollten immer wie Jünglinge aussehen. Also es war wichtig, die Kunst ist jung, sie will jung wirken und optimistisch. In der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts tragen dann selbst junge Männer lange Bärte, um möglichst wie alte Männer zu wirken. Also da will jeder seriös wirken. Im frühen 19. Jahrhundert will keiner seriös wirken, aber alle fantasievoll. Wir hören jetzt ein bisschen in den ersten Satz hinein, Sonate in Hauptsatzform, erstes Thema, Überleitung, zweites Thema. Erstes Thema. Das Thema fliegt. Wunderschön instrumentiert. Das Orchester wird aufgespaltet in Holzbläser und Streicher. Nochmal Hauptthema. Und erst hier Blechbläser, Trompete. Kommt her, kommt her. Immer diese Fanfare. Kleine Überleitung. Zweites Thema in den Holzbläsern. Und wir haben gleich wieder das erste Thema. Kommt mit. Kommt mit. Und wieder das erste Thema. Ja, jetzt haben wir fast die ganze Exposition gehört. Ich habe Ihnen vorhin gesagt, typisch ist hier dieses schnelle Tempo. Die Romantik liebt den Taumel. Sie merken, dass das Tempo immer wieder geradezu wie ein Uhrwerk funktioniert. Sie könnten die ganze Zeit zu dieser Musik ein Metronom laufen lassen. Pam, 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 pam. Hier sprechen wir manchmal auch vom romantischen Klassizismus bei Mendelssohn. Was bedeutet das? Nun, der Klassizismus besagt, dass sie sich in der Form frei fühlen. Sie können in einer sehr strengen Form sehr frei atmen. Und dafür war Mendelssohn berühmt. Mendelssohn war auch ein großer Dirigent. Und wenn er dirigiert hat, hat er immer versucht, sehr streng das Grundmetrum zu halten. Nicht schneller und nicht langsamer zu werden. Demgegenüber hat sich später Wagner entgegengestellt. Und Wagner hat gesagt, man muss Musik langsamer und dann wieder schneller werden lassen und langsamer und schneller werden lassen. Beides ist spannend, aber für Mendelssohn ist typisch, dass sie fast schon das Tempo einer Maschine haben. Wir haben hier auch den Gedanken des Perpetuum mobile, also der ständig laufenden Maschine, die aus sich selbst gewisserweise die Energie zum Weiterlaufen hat. Immer wieder etwas, was ständig läuft und läuft und läuft und läuft. Das haben sie hier auch. Und sie werden hören, aber wie wunderbar Mendelssohn innerhalb dieses strikten Metrum wirklich mit Atem arbeitet, wie er die Musik zusammenfügt und dann auseinandergehen lässt. Was ich hier übrigens auch gehört habe, dass wir zwar ein zweites Thema haben, aber dieses zweite Thema nur wie eine Episode wirkt. Es klingt ganz kurz einmal und dann haben Sie es nicht mehr. Wir hören uns die Exposition noch einmal an. Hauptthema. Keine Bässe, es scheint zu fliegen. Perfekt instrumentiert. Jetzt beginnt die Musik zu atmen. Sie ist im freien Fluss. Und sie fliegt. Er lässt sie fliegen. Und jetzt nimmt er wieder die Zügel an die Hand. Und Hauptthema. Trompete. Papa, kommt mit. Das Hauptthema in den Bässen. Und wieder in den Streichern. So, jetzt fällt wieder die Spannung. Die Musik beruhigt sich. In unserem Perpetuum mobile. Es läuft und läuft und läuft. Und zweites Thema wie eine Episode. Pa-ba-ba, pa-ba-ba. Da haben wir den Grundrhythmus. Pa-ba-ba, pa-ba-ba. Ne, Sie haben noch im Ohr. Pa-ba-ba, 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 pa-bam. Energie lässt nach, aber wir sind immer noch im gleichen Metrum. Und jetzt nimmt er wieder die Zügel. Und wieder schnell. Schlussgruppe, Epilog. Kleine Nachgesang. Und jetzt kommen wir in die Wiederholung der Exposition. So, jetzt lässt er die Musik fliegen. Holzbläser, Streicher. Die Energie lässt ein bisschen nach. Wir fliegen. Und jetzt zieht er die Zügel wieder an. Und Hauptthema. Hauptthema im Bass. Und wieder in Violinen. Perpetuum mobile läuft. Und unser zweites Thema als Episode. Wunderbar in Holzbläsern. Jetzt nimmt er wieder Anlauf. Und jetzt senkt er wieder die Energie. Nochmal Anlauf nehmen. Und wieder absinken. Immer mehr absinken. Aber das Metronom kann immer noch daneben laufen. Wir sind immer noch im Metrum. Und jetzt zieht er wieder die Zügel an. Hauptthema. Durchführung. Sie werden gleich in der Durchführung hören, dass das Ganze unglaublich polyphon ist, mehrstimmig, und zwar nur in Streichern. Und wie gesagt, das ist ja eine italienische Sinfonie, die hat ja den Beinamen Italienisch, dazu werden wir noch kommen. Was die Leute an Italien vor allem faszinierend fanden, das waren die Zeugnisse der Antike, also diese große, alte, römische Kunst, die man da noch gefunden hat. Man hat vor allem zum Beispiel weiße Statuen gefunden oder auch weiße Tempel. Also wichtig ist weiß. Wir wissen heute, dass eigentlich die antiken Tempel und die antiken Säulen eigentlich wahrscheinlich alle sehr bunt waren. Das wussten die Leute damals nicht. Sie haben diese edle weißen Statuen gesehen und für die war dieses Weiße ganz, ganz toll. Und wenn wir jetzt die Durchführung hören werden, dann werden Sie die ganze Zeit Streicher, also nur eine Klangfarbe hören. Und diese Streicher, die arbeiten so sehr komplizierte Netze aus. Ja, das ist sehr polyphon, sehr klassisch, sehr gekonnt. Die klassische Strenge, aber nur in einer Klangfarbe. Ja, das ist Italien. Nur Streicher gleich. Höchste Kunst. Und gleich kommen die Holzblätter dazu. Gleich haben wir ein neues Thema. Jetzt. Das haben Sie jetzt gehört, ne? Plötzlich in der Durchführung haben wir ein neues Thema, das wir in der Exposition gar nicht hatten. Tan, ta, 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 tan, 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 ta, ta, tan. Klingt wieder so ein bisschen mittelalterlich, altertümlich. So haben sich die Romantiker das vorgestellt. Und Sie hören das. Wir experimentieren hier in den Sinfonien. Selbst so ein Klassizist wie Mendelssohn experimentiert hier. Und wir haben in der Durchführung ein neues Thema, das in der Exposition überhaupt nicht auftauchte. Und diese Melodie, die war schon ganz am Anfang der Durchführung, die ist ein bisschen versteckt gewesen. Ich habe sie nicht erwähnt, absichtlich. Und irgendwann erschrickt man, wenn dieser Marsch, bam, pam, 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 kommt. Dabei wurde das die ganze Zeit vorbereitet. Wir hören noch einmal den Beginn der Durchführung. Und Sie werden diesen kleinen Marsch erstmal so nebenher immer wieder mal hören, bis er wie aus einem Vulkan herausbricht. Und gleich kommt dieses neue Motiv, pam, 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 in der zweiten Geige. Jetzt. Es versteckt sich so ein bisschen, es läuft so nebenher. Pam. Alles schön leise. Und Sie können immer das Metronom laufen lassen. Ja, da kommen die Dämonen. Hauptthema. Und jetzt unser Marsch. Ein drittes Thema. Ich habe vorhin gesagt, das zweite Thema in der Exposition, das hatte so einen Episodencharakter. Das fiel nicht so weiter auf. Das hat man dann schnell vergessen. Der eigentliche Konflikt kommt erst jetzt mit diesem Marsch. Dieser Marsch stellt sich diesem Hey, kommt nach vorne, kommt mit entgegen. Bam, 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 mit großer Strenge. Immer weniger Energie. Aber Sie können immer noch Metronom laufen lassen. Das ist eine heilige Stelle mit Oboe. Wunderschön. So, jetzt nimmt er wieder langsam Anlauf. Reprise. Erstes Thema. Und gleich das zweite Thema in tiefen Streichern. Jetzt. Zweites Thema. Eine kleine Episode. Wunderschöne Holzblätter drüber. Jetzt in den Geigen. Drittes Thema, Marsch. Aus der Durchführung. Ja, das ist das dritte Thema. Erstes Thema dagegen. Kommt nach vorne. Hier können Sie schön hören, wie das Hauptthema pa ba pa ba ba pa ba und das dritte Thema, das Gegenthema pam pa 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 pam 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 sich miteinander versöhnen. Hauptthema Marsch. Hauptthema Marsch. Ganz am Schluss gibt es einen schönen Epilog. Und dieser Epilog ist eine Art kleiner Choral, aber ein schneller Choral. Ich gehe ein bisschen zurück, dass wir die Versöhnung hören. So, mal das zweite Thema. Immer weniger Energie. Drittes Thema, unser Marsch. Hauptthema. Und Versöhnung. Hauptthema. Und Schlusschoral. Jetzt steigert er den Taumel. Und gleich haben wir unser Marschmotiv. Tan, ta, 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 tan. Jetzt. Ja, und ich habe Ihnen gesagt, dieses dan ta da da dan ta da da dan ta da da dan, das kommt nochmal am Schluss vor und das möchte ich Ihnen mal kurz anspielen. Ja, was haben wir da gehört? Wir haben da sowas gehört. Und das ist wichtig, wenn Sie sich jetzt angucken, wie der nächste Satz beginnt. Der erste Satz hört er auf mit. Und wenn Sie dieses auf den Kopf stellen, haben Sie. Und der zweite Satz beginnt mit. Und das ist kein Zufall. Alle vier Sätze werden auf diese Weise miteinander verbunden. Am Ende eines Satzes kommt meistens eine Figur, die am Anfang des folgenden Satzes aufgegriffen wird. Ja, das ist ein Choral. Pilger laufen Richtung Rom. Und das, was wir gleich haben, ist eine Art Bach-Satz. Johann Sebastian Bach. Ja, ich habe schon gesagt, es ist Bach, also die Pilger sind vielleicht keine wirklich italienischen Pilger, sondern deutsche Pilger. Und was hier auch dafür spricht, ist diese Choralmelodie. Mendelssohn hat hier eine Melodie zitiert von seinem Lehrer, von Karl Friedrich Zelter. Und das ist der Lehrer, der hat ihn auch aufmerksam gemacht auf Johann Sebastian Bach. Und dem verdankte er sehr viel. Und diese Lehrer hat mal ein Lied aus Goethes Faust vertont, Der König in Thule. Und dieses Lied geht so.
Es war ein König.
Ganz, ganz ähnlich in der Melodik. Also das ist hier sehr deutsch, was wir hier haben. Und da könnte man sagen, ja gut, da sind vielleicht deutsche Pilger, die irgendwo in Italien pilgern. Aber wenn Sie sich den dritten Satz anhören, das ist überhaupt nicht mehr italienisch. Das ist wunderbar deutsch. Dafür ist der vierte Satz, ein Saltarello, umso italienischer. Wie hat man das zu verstehen? Nun, da hilft uns eines der berühmtesten deutschen Gemälde der Romantik. Das können Sie sich so ein bisschen anschauen im Internet. Und das ist von dem romantischen Maler Friedrich Overbeck. Und Friedrich Overbeck hat ein Bild gemalt, das heißt Italia und Germania. Gucken Sie sich das wirklich an. Und das ist ein zentrales Bild. Und Sie sehen dort zwei Frauen in innigster Umarmung, also zwei beste Freundinnen. Und die eine ist halt Italia und die andere Germania. Und so hat man sich das vorgestellt. Also wir haben hier jetzt nicht irgendwie einen kruden Nationalismus, sondern man hat sich zu Beginn des 19. Jahrhunderts, als es noch gar kein Deutschland gab, es gab nur viele deutsche Kleinstaaten, als man sich überlegt hat, wie soll ein Deutschland aussehen, hat man sich überlegt, ja, wir wollen ein bisschen unsere deutschen Traditionen haben, aber wir hätten auch ganz gerne ein bisschen italienische Verfeinerungen. Und man wollte das Italienische, hier vor allem das klassisch Italienische, also die italienische Antike, mit hineinnehmen in das Deutsche. Und wenn Sie sich dieses Bild anschauen, Italia und Germania, werden Sie sehen, das ist in so einem Renaissance-Stil gemalt. Das ist aller alte Kunst. Romantische Musik will immer mittelalterlich wirken, also will immer veraltet sein. Das Alte ist hier das Moderne. Pilgerruf. Ein basso continuo im alten Stil. Und unser Choral, unser Wanderchoral. Jetzt bachsche Umspielungen der Melodie in der Flöte. Das ist sehr deutscher Stil. Der Choral geht weiter. Und Sie können schön dazu das Metronom laufen lassen, typisch Mendelssohn. Es gibt keinen Unterschied zwischen Form und Ausdruck. Beides geht ineinander über, beides ergänzt sich. Wieder à la Bach. Pilgerruf. Da, 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 di. Und gleich zweites Thema, deutsches der Biedermeier. Überhaupt nicht mehr italienisch. Das ist beste deutsche Romantik. Und immer noch leicht, kein Pathos. Reprise. Choral. Und die Verarbeitung wird in der Reprise übernommen. Da, da, da. Seufzer, Trauergesten. Thank you. zweites Thema Biedermeier. Kleine Coda, kleine Schlussgruppe. Die Pilger entfernen sich. Und achten Sie jetzt auf die Motive. Ta-da, Seufzer. Ta-da. Ja, die Pilger sind nicht mehr zu sehen. Ja, wie hat der Satz geendet? Er hat mit solchen Motiven geendet. Jetzt schauen wir nach, wie der dritte Satz beginnt. Das reicht, ne? Ja, der dritte Satz ist nicht nur sehr deutsch, es ist eine Hommage, eine Verbeugung vor Beethoven. Und zwar vor dem dritten Satz aus Beethovens 8. Sinfonie. Ich spiele Ihnen erst einmal Mendelssohn vor. Und jetzt den Parallelsatz aus Beethovens 8. Ja, und das Interessante ist, dass Beethoven seinen Satz nicht Scherzo genannt hat, sondern Menuett. Absichtlich in einer etwas veralteten Weise. Ja, und das Stück von Mendelssohn ist auch ein Menuett, ist im alten Stil, wenn Sie so wollen, im gedachten mittelalterlichen Stil. Hier wird das Lied und der Tanz, also Menuett, miteinander verbunden. Und die Tatsache, dass man aus allem ein Lied zu machen versucht, ist typisch romantisch. Thank you. jetzt kommen wir zum Trio. Jagdhörner. Das ist deutsches Romantik. Und gleich verwandeln sich die Jagdhörner in mittelalterliche Ritter. Sowas haben wir auch gerne bei Schumann. Jetzt. Und wieder Jagd. Wieder Menuett. Jetzt sind wir ein bisschen im melancholischen Moll, aber gleich kommen wir wieder ins Dur. Und wieder in Dur. Es wird ein bisschen hymnisch. Und die Coda, die besteht aus dem Material des Trios, aus unseren Jagdhörnern. Achtung! Hier wird das Trio mit dem Menuett versöhnt. Ja, nun beginnt der italienische Satz, das Finale ein Saltarello, ein ganz wilder Tanz. Uns interessiert das erstmal, weil wir hatten nämlich der vorherige Satz aufgehört. Bam, ba, 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 bam, ba, 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 bam, ba, ba, ba. Und aus dieser Tonwiederholung wird in dem nächsten Satz bam, 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 bam. Hauptthema. Ganz wild. Das traut man Mendelssohn oft nicht zu. Man denkt, der ist immer so parfümiert. Nein, der kann richtig wild. Sie sehen es hier. Überleitung. Wir hören ein bisschen weiter. Hier haben wir nochmal unser Hauptthema. Und gleich haben wir eine sehr laute Fanfare. Jetzt. Auch diese Fanfare, die hier plötzlich auftaucht, die wird vorbereitet. Und jetzt gehe ich ein bisschen zurück, damit Sie die Vorbereitung der Fanfare mitkriegen. Achtung, jetzt die Fanfare leise. Jetzt. Ganz leise. Man überhört sie. Jetzt. Und wieder unser Hauptthema. Und jetzt kommt die Fanfare laut. Jetzt. Ja, das ist einfach großartige Kompositionskunst. So muss man es machen, ne? Wenn etwas kommt, es wirkt neu und ist dennoch vorbereitet. So, nun hören wir uns diesen letzten Satz ganz an. Und ich habe schon gesagt, es wird hier nur experimentiert. Sie werden im späten 19. Jahrhundert kaum einen Schlusssatz hören von einer Dur-Sinfonie, wo der Schlusssatz in Moll ist und dieses Moll sich kein einziges Mal ins Dur aufhält. Hauptthema. Alles in Moll. Ein wilder Taumel. Überleitung. Dieses Motiv merken wir uns. Bam, 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 bam. Und gleich kommt dieses Motiv ganz laut als Fanfare. Nochmal das Hauptthema. Und Fanfare. Laut. Immer noch in Moll. Die ganze Zeit. Wieder das Hauptthema. Jetzt wird das Ganze so ein bisschen verarbeitet. Es bleibt die ganze Zeit in Moll, keine Aufhellung ins Dur. Ein wilder Taumel. Und im Hintergrund hören sie einen Marsch. Taumel. Jetzt kommen gleich die Holzbläser dazu. Wunderschön instrumentiert. Der Taumel geht weiter. Immer in Moll. Gleich in den Holzbläsern pa-ba-ba, pa-ba-ba hören. Und das ist genau das rhythmische Motiv aus dem ersten Satz. Pa-ba-ba, pa-ba-ba. Und ich möchte, dass Sie das wahrnehmen. Nur es ist hier in Moll. Jetzt. Pa-ba-ba. Nochmal. Pa-ba-ba. Jetzt entfernt sich der Tanz, wird immer leiser. Und ein letzter Taumel. Ja, meine Damen und Herren, wirklich spannende Musik. Jetzt, wo wir das ganze Stück gehört haben, hören Sie wahrscheinlich auch den ersten Satz anders, ne? Wenn man den ersten Satz sich anhört, und plötzlich kommt in der Durchführung diese Marsch. Bam, 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 paradada. Dann frage ich mich immer, ob da etwas Deutsches jetzt plötzlich in so einen italienischen Satz hineinkommt, plötzlich so auftaucht und sich ganz am Schluss versöhnt. Also das Italienische mit dem Deutschen. Nun ja, und dann dieser sehr wütende Schlusssatz im Moll, das überhaupt nicht aufhält. Ja, ja, das ist genau diese tolle romantische Musik, die nicht so eindeutig ist, wo man darüber dann nachdenkt am Schluss. Ja, ich wollte es Ihnen mal vorstellen, meine Damen und Herren. Es ist ein perfektes Stück. Ach so, apropos Perfektion. Mendelssohn war einer der perfektesten Komponisten, den es gibt. Er hatte eine unglaubliche Ausbildung. Er ist wahrscheinlich nur mit Mozart vergleichbar. Aber wissen Sie, perfekte Komponisten haben immer ein Problem. Wenn sie perfekt komponieren können, steigert sich das manchmal in eine Manie. Das heißt, ihnen ist nie was perfekt genug. Sie können ein Stück nicht vollendet erklären. Sie können nicht sagen, das Stück ist zu Ende. Sie haben ein Stück komponiert und denken, nein, nein, ich muss es immer noch verbessern. Ich muss es immer noch verbessern. Und häufig passiert ihnen, dass sie die Stücke am Schluss verschlechtbessern. So, also eigentlich schlechter machen. Und das passiert Mendelssohn ganz häufig. Seine dritte Sinfonie, seine vierte Sinfonie, viele seiner Sinfonien sind am Ende seines Lebens gewisserweise in Entwicklungsstadium hinterlassen worden. Er hat nie eine endgültige Fassung gestellt, sondern wollte immer noch weiterarbeiten. Und bei dieser vierten Sinfonie, da hat er noch weiter dran gearbeitet. Und es gibt sogar noch eine letzte Fassung. Das, was ich Ihnen vorgespielt habe, ist die vorletzte Fassung. Die wird fast immer gespielt, weil dann hat er dieses perfekte Stück genommen und konnte es nicht loslassen, hat immer wieder weiter darin korrigiert. Fanny Mendelssohn war schon ganz genervt, seine Schwester, und hat gesagt, du musst es endlich aufhören, du verschlechterst das Stück. Und dass er es verschlechtert, möchte ich Ihnen mal an einem Beispiel zeigen. Ich spiele Ihnen den Beginn des zweiten Satzes mit unserem Choral und dann spiele ich Ihnen die letzte Fassung, die wahrscheinlich auch nicht die allerletzte Fassung ist. Er ist dann gestorben, aber ich spiele Ihnen erstmal die Fassung, die wir heute alle kennen. Und in der allerletzten Fassung, da klingt das so. Ja, in der vorletzten Fassung ist es doch viel schöner. Und wenn man sich die ganze letzte Fassung ganz anhört, dann merkt man, wie er seine Sachen verkompliziert. Ja, er kann sich davon nicht trennen. Es ist nicht immer gut, meine Damen und Herren, Perfektionist zu sein. Man hat immer das Gefühl, die anderen finden einen perfekt, aber man selbst sieht nur Fehler darin. Das ist ein bisschen die Tragik von Mendelssohn. So, meine Damen und Herren, ich sag mal bis zum nächsten Mal. Unsere Tragik ist, dass wir auf Ihr Geld angewiesen sind. Spenden Sie also reichlich. Und dann gibt's bald neue Werke. Ich wünsche Ihnen alles Beste. Ihr Dariusz Szymański.
Der Klassikerklärer ist ein Podcast von Rondo, dem Klassik- und Jazzmagazin. Ihr wollt die Musik des heutigen Podcasts noch einmal ganz und in Ruhe hören? Die Tracklinks dafür findet ihr in den Shownotes. Informationen zum Magazin und weitere spannende Themen aus der Welt von Klassik und Jazz gibt es auf rondomagazin.de. Idee und Moderation Dariusz Szymański. Ausführende Produzentin Verena von der Goltz. Aufnahme und Postproduktion Robert Niemeyer. Kennt ihr schon den Podcast Notenköpfe? Dort erwarten euch spannende Interviews mit außergewöhnlichen Künstlerinnen und Künstlern aus der Welt der Klassik und des Jazz. Authentisch, inspirierend und voller faszinierender Geschichten. Hört rein und entdeckt die Köpfe hinter den Noten. Notenköpfe findet ihr überall, wo es Podcasts gibt.